beginnen. Hier haben, ist ein Kärtchen. Ich habe letzte Woche gesagt, wenn jemand Lernvers auf Kärtchen anbringen möchte, dann können sie gern machen. Und Abigail hat das gemacht, bei der Bibelstunde gebracht. Irgendwo liegt die Tüte mit den allen. Aber das ist dann den Vers, unser Vers, Psalm 103, 8 bis 10, das wir uns einprägen lassen. Ja, vielleicht wurde es schon gesagt, aber ich möchte auch unsere Gäste von meiner Seite begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Und jedes herzlich eingeladen zu bleiben für das Mittagessen. Manche müssen gehen, das ist verständlich. Aber das gemeinsame Essen nachher ist für allen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr unsere Ehrengäste sein würden. Heute feiern wir eine Taufe. Und ich möchte mit einer Geschichte anfangen aus der Kirchengeschichte. Vor knapp 500 Jahren, 5. Januar 1527, knapp in 3 Jahren wird es 500 Jahre her. Am Samstagnachmittag um 3 Uhr wurde Felix Mons auf Anordnung des Zürcher Stadtrats im eisigen Wasser der Limmat ertränkt. Warum? Er war als einer der eigentlichen Anfänger und Hauptführer der Täuferbewegung identifiziert worden. Wie der Täufer. Nach eigenem Eingeständnis hatte er eine Frau in Embrach wieder getauft und erklärt, dass er, wenn er freigelassen würde, das selber wieder tun würde. Der Felix Mons, ich weiß nicht, ob wir von ihm gehört haben, aber das ist vielleicht 4-5 Stunden von hier entfernt zu fahren, und hat sein Leben gegeben für die Wiedertaufe. Ist das nicht eine krasse Entscheidung? Wieso war es ihm so wichtig? Die Taufe möchten wir heute einfach betrachten, was die Bibel dazu sagt. Einfach die Schrift sprechen lassen und sagen, was ist Taufe? Auch die Voraussetzungen für Taufe. Drittens, wie man tauft, laut der Bibel. Und dann, warum ist das uns so wichtig? Einfach 4 schlichte Punkte. Und wir werden nicht allen, aber viele Versen, die von Taufe sprechen, einfach betrachten. Weil wir sind wie immer überzeugt, wir lassen Gottes Wort einfach sprechen. Und ich habe hier vorne nichts zu sagen. Was ich habe, ist, was Gott schon gesagt hat. Und das wollten wir einfach betrachten. Und unser Gebet, wie immer, ist, dass Gott uns dadurch anspricht. Es ist wirklich ein besonderer, fröhlicher Tag. Und dass wir mit Caroline das feiern. Ich freue mich sehr, dass ich nicht dadurch ertränkt wird. Deswegen, wenn ich das mache, ich denke, ich stehe nicht in Gefahr. Aber es ist ein fröhlicher Tag, das mit dir zu erleben, dass du diesen Glaubensschritt nimmst. Die Taufe, was ist das? Die Taufe in Gottes Wort, wenn du dann schaust, eigentlich im Alten Testament gab es schon eine Art Taufe, zwar vor allem für Proselyten. Jemand, der nicht Jude war und dann zum Judentum proselytisiert hatte. Und dann kam Johannes der Täufer auf die Szene. Und da möchten wir ein paar Bibelstellen betrachten, manche auf dem Leinwand, und kann man selber die Bibel aufmachen. Matthäus Kapitel 3 kam Johannes der Täufer, ein Verwandter von Jesus, Cousin von ihm, der dann getauft hatte. Und es sagte über ihn, Matthäus 3, Vers 1, in jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste. Natürlich, Johannes der Täufer hat getauft. Aber was wir hier schon am Anfang feststellen, Taufe ist schon immer damit verbunden mit der Botschaft, mit der Wortverkündigung. Er hat gepredigt. Und seine Predigt war, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Deswegen hieß seine Taufe die Taufe zu Buße. Bevor der Taufe kommt erst die göttliche Botschaft. Gott spricht durch Johannes, durch einen Prediger, durch Philippus auf dem Weg in der Wüste. Genau, und das ist in Matthäus 21. Jesus sagte, ich lese es einfach vor, Jesus sagte, woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Natürlich war seine Taufe vom Himmel, von Gott. Es war nicht das, was Johannes gebracht hatte. Das heißt, die Taufe, was ist die Taufe? Die Taufe ist eine äußerliche Verkündigung von einer innerlichen Herzensentscheidung. Die Taufe im Neuen Testament hat immer mit der Entscheidung zu tun gehabt. Und ein paar Stellen dazu. Jesus ist unser Beispiel. Er lässt sich taufen als Vorbild für seine Nachfolger. Wir können, wenn du Matthäus 3 aufgeschlagen hast, kannst du in Matthäus 3, Vers 13 schauen, wo Jesus sagt, kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Das ist eine Überraschung, war auch für Johannes. Johannes wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Jesus hat als Vorbild sich taufen lassen. Hat er Sünde gehabt? Muss er Sündereinigung erleben? Nein, er macht das als Vorbild für uns. Er sagte, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Indem Jesus sich der Taufe des Johannes unterwirft, hat eine gesagt, weist er auf die Not des Volkes hin. Ihr braucht es. Johannes verstand genug von dem, was Jesus sagte, um seine Rolle zu spielen. Trotz seines anfänglichen Zögerns taufte er ihn. Nun, das ist nicht nur Matthäus 3, sondern schau, am Ende von Matthäus Evangelium haben wir dann, sehen wir, wie wichtig die Taufe ist. Es ist keine Nebensache im Neuen Testament, sondern es war, gehörte zu den letzten Worten Jesus, als er auf die Erde war. Die letzten Worte von Menschen sind immer wichtig. Wenn du einen Film guckst und jemand kurz vor dem Sterben liegt, und dann kommt dann der Freund und redet mit ihm und hält ihn in den Arm und er stirbt gerade und dann die letzten Worte, ne? Das wird dann weiter die Geschichte. Das ist wichtig, die letzten Worte. Weil Jesus sind seine letzten Worte, bevor er in den Himmel gefahren ist. Das heißt, er wird hier nicht Worte verschwinden, nicht sagen, Servus, Tschüss, schön war es bei euch. Sondern er hat bewusst was zu sagen. Okay, was habt ihr zu tun? Ich gehe in den Himmel. Warum bleibt ihr hier? Und dann sagte er, er redete zu ihnen, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So, geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Hier sind einige Befehle. Geht nun hin. Wir sollen hinausgehen. Wir sollten zu Jüngern machen. Wir sollten auch taufen und lehren. Vier Befehle. Welche von den Befehlen sind wegzulassen? Sind alle vier ein Teil von unserem Auftrag? Interessant, wie Schlachter das übersetzt. Ich glaube, es hat auch Berechtigung, weil es hier Partizipien zu tun hat. Es ist eigentlich, sorry, das war ein bisschen Grammatik, das so man nicht bei der Predigt, aber bisschen, das sind ein paar Tassipien, die sind die Taufe. Er sagte, geht hin, er sagt, macht zu Jüngern, und Schlacht übersetzt das, indem ihr sie tauft. Und das ist berechtigt, weil du hast, wenn jemand zu Jünger gemacht wird, wenn du im Neuen Testament lesen, wir werden das feststellen heute, ist es sofort dann, man wird zu Jünger werden und lässt sich taufen. Es ist in einem Atemzug. Das ist wie im Neuen Testament, das so praktiziert wurde und so gegeben wurde. Deswegen sagt er, macht sie Jünger, indem ihr sie tauft. So merkt ihr, es ist nicht eine Nebensache, sondern es gehört zu unserem Auftrag. Als Gemeinde, es ist uns wichtig, dass wir das machen. Und es gehört zu diesen Herzensentscheidungen. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt Paulus, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir betonen, und zu Recht als Christen, die Herzensentscheidung. Aber wie weiß ich, was in dem Herzen geschehen ist? Man kann es nicht sehen. Jesus hat uns diese Handhabung gegeben, diese Tradition gegeben, sagen wir mal so, dieser Befehl gegeben. Macht sie Jüngern, indem ihr sie tauft. Dass man zeigen kann und ein ankündigt, was man gemacht hat. Es ist eine wunderbare, tolle Möglichkeit, den Herrn zu bekennen mit deinem Mund. Und es ist diesem genau in dem Moment, gleich wenn man sich für Jesus entschieden hat. Gut, wir werden einige Stellen betrachten, die das so macht. Aber das ist in zweiter Stelle hier. Was sind die Voraussetzungen für Taufe? Wer soll getauft werden? Wichtige Frage. Sollen wir jeder, der einfach gut drauf ist, gut besinnt ist, ist es so, um jemand unter jemand Schutz zu bringen, dass jemand sich taufen lässt? Wir haben auch gute Freunde auch in unserer Siedlung, die nicht wirklich viel an Gott glauben oder an die Bibel glauben, nicht viel davon halten. Aber unbedingt lassen sie ihre Kinder taufen, um denen unter Schutz zu bringen. Ist das, was die Bibel sagt? Und unsere Kinder zu schützen? Lass uns die Voraussetzungen für Taufe kurz betrachten. Und zwar, erstens sieht man in Apostelgeschichte 2, vielleicht wo die Gemeinde anfängt, kann man am besten dann nicht nur, aber auch sehen. Apostelgeschichte 2 ist die Gemeinde gerade, könnte man sagen, entstanden worden. Der Heilige Geist ist gekommen und Petrus hat das Wort Gottes verkündigt, gepredigt, das Evangelium gepredigt. Wir haben gesagt, erst kommt die Predigt, dann kommt die Entscheidung. Und so war es mit Petrus, hat das Evangelium gepredigt. Und dann in Kapitel 2 und Vers 37, am Ende der Predigt, als sie aber das hörten, das Wort, drangen sie ihnen durchs Herz. Hast du das erlebt, dass Gott durchs Herz dringt? Sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Wir haben den Messias getötet, jetzt ist vorbei, was machen wir jetzt? Weil jetzt erlebt, was machen wir? Und Petrus sagt, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Man sieht hier erst die Gottes Wort haben sie aufgenommen. Das kommt in Vers 40. In Vers 41. Er sagte, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Sie haben das gehört, sie haben es aufgenommen, geglaubt. Sie haben auch Buße getan. Sie waren bereit, sich umzukehren. Das bedeutet nicht, alles in ihrem Leben in Ordnung bringen. Das geht sowieso nicht. Das bedeutet nicht, Beichte tun oder gute Werke tun und dann sich taufen lassen. Es geht um eine Einstellung, eine Herzensentscheidung. Ich war falsch unterwegs. Ich war in der Sünde. Ich kehre mich um zu dem Herrn. Ich tue Buße. Tut Buße. Lasst euch taufen. Das ist interessant, und wir werden es später auch merken, hier ist es als ob. Und manche nehmen das so an, wenn man nur diese Stelle hätte, würde man denken, man ist durch die Taufe, kriegt man Vergebung der Sünde. So ist es so nah aneinander. Er sagte, tut Buße, jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Man würde denken, wow, okay, also so nah ist die Entscheidung mit der Taufe, dass manche da das missverstehen sogar. Dass die Taufe irgendwie uns rettet. Drittens natürlich ist das Glaube an das Evangelium. Und das steht in Markus 16, Vers 15 und 16. Und auch der Missionsauftrag von Markus. Er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Achtung, das kommt hier auch vor. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Fast wie man wird gerettet durch die Taufe. So würde man, wenn er nur diesen Satz hätte in der ganzen Bibel. Aber der zweite Teil sagt, wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Er sagt nicht, wer gläubig und nicht getauft ist, wird verdammt. Das heißt, die Taufe ist nicht die Voraussetzung, dass du nicht verdammt wirst. Man muss glauben. Aber die Taufe gehört zu dieser Entscheidung. Glaube und Taufe sind so, hat einer gesagt, Glaube und Taufe sind so eng miteinander verbunden, dass sie praktisch als ein einziger Akt verstanden werden. Man glaubt und wird getauft. Gleich danach dann kommt die Taufe. Genau, die Taufe im Neuen Testament ist dann mit der Bekehrung untrennbar. Wenn man glaubt, dann soll man sich taufen lassen. Die Entscheidung, sich taufen zu lassen, wird im Neuen Testament als Teil der Entscheidung gesehen, Jesus Christus nachzufolgen. Bemerkenswert, wenn man Apostelgeschichte 2 betrachtet. Wir sprechen hier von hauptsächlich gottesfürchtigen Juden, die schon gut unterwegs waren und die auch die sich beschnitten haben. Viele, die sicher auch Proselyten waren. Aber Paulus sagt, Petrus sagt, tut Buße und lass dich taufen. Keine Ausnahmen. Also diese Voraussetzung natürlich wird bei anderen anders verstanden. Und ich möchte nur kurz, das machen wir fast nie, aber ich habe über etwas gestolpert, das vielleicht uns hilft, dass auch gute Geschwister, die das anders gesehen haben, unser Glaubensheld Martin Luther selber, er in seinem kleinen Katechismus sagt er, was gibt oder nützt die Taufe, steht, sie wirket Vergebung der Sünden, erlöset vom Tod und Teufel und gibt die ewige Seligkeit allen, die es glauben, wie die Worte und Verheißung Gottes lauten. Das steht in seinem Katechismus. Er schrieb, die Taufe bewirkt Vergebung der Sünden, errettet von Tod und Teufel und schwenkt ewiges Heil allen, die daran glauben. Aber was ist die Wahrheit? Sind wir durch die Taufe gerettet? Epheser 2, nur ein paar Bibelstellen, nur das ganz fest zu machen. Und ich glaube nicht letztendlich, dass Martin Luther das konsequent glaubte. Er ist beim Herrn. Deswegen hat er der Reformation angefangen, weil es nicht durch Werke man gerettet wird. Aber in diesem Punkt ist es schon unklar in seinem Katechismus. Epheser 2 aber sagt klar, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Keine Werken können uns retten und Gott, vor Gott rechtfertigen. Titus 3, Vers 5. Gott errettete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Und 1. Johannes 5. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in der Taufe. Nein, dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und Römer 3, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Man muss glauben an den Herrn Jesus Christus. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet werden. Nun, das rettet keiner. Aber es ist der erste Glaubensschritt, den jeder, der entschieden ist, Jesus nachzufolgen, nimmt. Und da möchten wir noch ein paar Beispiele betrachten. Und zwar in Apostelgeschichte 16. Apostelgeschichte 16. Hier ist die Geschichte von dem Kerkermeister, als Paulus und Silas in Philippi gedient hatten. Und dann sind sie geschlagen worden, ins Gefängnis gebracht und festgebunden. Philipper 16. Apostelgeschichte 16, Vers 30. Sie waren im Gefängnis verbunden und es kam ein Erdbeben und die Türen öffneten sich, die Fesseln lösten sich. Der Kerkermeister wollte sich umbringen, weil er wurde zuständig für den Gefangenen, dass sie nicht entfliehen. Und er wollte sich töten. Und Paulus rief mit lauter Stimme. Okay, das ist wirklich eine dramatische Geschichte. Pass auf, mach das nicht. Also er weiß, wenn er das gerade macht, kommt er in der Hölle ohne Jesus. Also er steht kurz vor der Ewigkeit. Bringt sich um. Nein, macht es nicht. Und der Mann forderte das Licht und stellt die Frage, Vers 30. Er führte sie heraus aus dem Gefängnis und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Du und dein Haus. Du siehst, die Predigt kann auch kurz sein. Das Evangelium ist so schlicht und einfach. Auch Kinder können das verstehen. Glaube an den Herrn Jesus. Ihm allein. Er allein kann dich retten. Du musst nur an deine Ende kommen, dass du selber das nicht schaffst. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Es gab mitten in der Nacht einen evangelistischen Hauskreis. Und dann nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen, weil sie geschlagen wurden. Und er ließ sich auf der Stelle taufen. Er und all die Seinen. Unglaublich, mitten in der Nacht. Hätte er nichts was Besseres zu tun? Muss er Dinge klären mit dem anderen Gefangenen im Gefängnis? Also, es war alles andere nicht wichtig jetzt. Ich lasse mich taufen. Und er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte sie ihnen einmal vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. So, wir sehen die Dringlichkeit und Selbstverständlichkeit der Taufe für jemand, der die Entscheidung für Jesus getroffen hatte. Nun, es steht hier, dass sein ganzes Haus getauft wurde. Und da, nur ein paar Kilometer von hier, habe ich mit einem Freund von mir, auch Pfarrer ist, Abend über Taufe gesprochen. Und diese Stelle hat er erwähnt und sagt, siehst du, das ist die Säuglingstaufe. Aber hier steht erstens gar nichts von Kinder, das ist eine Zumutung. Zweitens, was wir wissen von der Stelle, ist, dass jeder, der in seinem Haus schon scheinbar getauft wurde, wir sprechen von den Kindern, groß oder ein bisschen kleiner wie Caroline, aber Knechten sicher hat er auch. Aber er sagte auch Folgendes in Vers 34, dass nicht nur, dass sein ganzes Haus getauft wurde, sondern sein ganzes Haus ist gläubig geworden. Das heißt, jeder war mindestens in der Lage, sich für Jesus zu entscheiden. Wenn man die Logik so nimmt, jeder in sein Haus wurde getauft, müssen wir auch sagen, jeder in dein Haus war auch gläubig. Und nur größere Kinder, die groß genug sind, selber zu entscheiden, können gläubig werden. So, hier ist keine Belegstelle für Säuglingstaufe, da steht nichts davon. Und wir wissen von den anderen Stellen, die wir schon betrachtet haben, es geht hier um eine Entscheidung. Und ein kleines Kind. Ein Daisy, ein Emmy, kann nicht persönlich für sich entscheiden. Sie müssen groß genug sein, selber zu verstehen, das Wort, was da steht. Sie waren bekehrt und haben sich taufen lassen. Das heißt, die Taufe ist im Neuen Testament der erste Gehorsamschritt für den neuen Bekehrten. Weil die Rettung ist nicht eine einmalige Sache und dann macht man sein Leben weiter. Jetzt habe ich eine Freikarte vom Himmel. Sondern die Rettung ist der Anfang von ein ganzes Leben mit Jesus. Es ist der Glaubens, wir nennen das Glaubenswandel. Und ein Wandel gehört auch Schritte, die man macht. Und im Neuen Testament, den ersten Schritt, den ein Neubekehrter macht, der sagt, jawohl, ich folge Jesus, ist sich taufen zu lassen. Deswegen, lest wieder Apostelgeschichte 2 voraus, sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lassen sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Wieso ist das den ersten Glaubensschritt? Die Antwort ist, durch die Taufe identifizieren wir uns öffentlich mit Jesus in seinem Tod und seiner Auferstehung und verpflichten uns öffentlich mit ihm in Neuheit des Lebens zu wandeln. Das ist etwas mehrere Schichten hier. Es ist nicht eine Sache, das nur für mich mache, sondern es ist für meine Geschwister, dass sie das hören. Es ist eine gegenseitige Verpflichtung. Ich gehöre Jesus jetzt und ich brauche euch zur Verantwortung zu nehmen. Mich verantwortlich zu nehmen, mich zu verpflichten, weil jetzt lebe ich für den Herrn. Römer 10 sagt, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Durch die Taufe bekennen wir öffentlich, ich gehöre Jesus jetzt. Das heißt, es ist eine feste Entscheidung. Es ist eine ernste Entscheidung. Und das fordert uns allen aus Gemeinde, den Täuflinge auch zu stärken, zu ermutigen. Gläubige sind mit Christus begraben, durch die Taufe. Das heißt, es ist ein symbolisch von das, was in dem Herzen geschehen ist. Das haben wir vorher gesagt. Und jetzt möchte ich eine Stelle betrachten in Römer 6. Römer 6 werde ich ja kurz lesen, wo es hier spricht von unserer Rettung und dass wir mit Jesus verbunden sind. Und es sagte, was sollen wir nun sagen, sollen wir in der Sünde verharren? Das sei ferne, Vers 2. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Wir sind der Sünde gestorben? Vers 3 erklärt er das. Wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinem Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandern. Es ist ein gewaltiges, neues Leben. Und man lebt das vor durch die Taufe, was in dem Herzen geschehen ist. Ich bin mit Jesus gestorben, begraben und wieder auferstanden. Galater 2,20 sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Kolosser 2, ich bin mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Das heißt, die Taufe ist eine Todesanzeige. Ich bin tot und neu gemacht in Jesus. Drittens, wie soll man taufen? Und da möchte ich nur ein paar Sachen dazu sagen. Erstens hat Caroline das schon gesagt, meine Predigt schon teils gesagt, und zwar das Wort Baptizo, das Wort für Taufe, das griechische Wort, ist das Wort für Untertauchen. Das ist das normale Wort für Untertauchen. Das ist der erste Grund, warum wir auch untertauchen. Zweitens ist die Frage, wie haben sie damals getauft? Okay. Keiner hat so Aufnahme gemacht, wie wir heute machen werden. Ich hoffe, ne? Wir müssen schauen, dass jemand ein Video macht. Aber wir haben keine Aufnahmen von Jesus, als er getauft wurde, oder von den Äthiopiern. Hat er keinen guten Empfang in der Wüste vielleicht, dass er ein Foto machen könne. Ja gut, Fotos geht, aber okay, hat das nicht geschafft. Dummer Witz, okay? Aber wie haben sie getauft? Ein paar Stellen, nur auf die Schnelle. Könntet ihr auch später nachschlagen. Das Wort heißt untertauchen. Baptizo. Johannes 3, Vers 23. Ganz am Anfang im Neuen Testament. Auch Jesus, Johannes taufte zu Anon, nahe bei Salim, weil dort viel Wasser war. Sie kamen hin und wurden getauft. Wieso brauchte er viel Wasser? Wenn man mit Übelgießen tauft, dann reicht das. Reicht eine Flasche. Wenn man viel Wasser braucht, wie wir heute viel Wasser brauchen unten, dann ist Untertauchen schon hier hingewiesen. Matthäus 3, Vers 16. Als Jesus getauft wurde, er ist unser Vorbild. Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, der Himmel wurde ihm aufgetan und sah den Geist Gottes wie eine Taube herauffahren. Man kann die Reihenfolge hier verstehen. Er ist ins Wasser. Als er aus dem Wasser kam, kam dem Heiligen Geist auf ihn. Wieso muss man in dem Wasser hineinsteigen, wenn man nicht untertauchen wird? Und Apostelgeschichte 8, Vers 38. Hier ist in Äthiopien, er sagt, siehe, das Wasser. Okay? Er hat sicher Wasserflaschen dabei, Wasserbehälter, aber sagt, siehe, das Wasser. Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab. Also würdest du das in Urlaub machen? In Wasser hineinsteigen? Das ist schon, schon ein Aufwand, den er zu sich nimmt. Warum? Weil Baptizo, Taufe, ist Untertauchen. Nun, ist die Frage, warum ist das wichtig? Okay, sind wir hier Erbsenzähler? Okay, pingelig, gesetzlich. Unsere Schwester wurde als Gläubiger getauft. Okay, sie ist überzeugt, dass sie gläubig war, selbst als Sechsjähriger. Das ist möglich. Das Evangelium ist leicht genug zu verstehen. Und das nehmen wir so an. Aber sind wir hier einfach zu streng? Aber ich denke, wenn wir die Schrift lesen und wenn wir überzeugt sind, dass Untertauchen Taufe ist, dann ist Halbes nicht Ganzes. Und es ist ein Befehl von Gott. Matthäus 28 sagt, tauf sie. Wenn wir als Gemeinde die Glaubenstaufe nicht praktizieren, wie im Neuen Testament befohlen wird, ist die Frage, erfüllen wir unseren von Gott gegebenen Auftrag? Gehorsam ist ein Ding. Wenn es einen Befehl gibt, dann entweder machen wir das oder machen wir das nicht. Es gibt keine Zwischensache. Es geht nicht darum, Caroline und ihren Absichten oder ihren Herzenseinstellungen in Frage zu stellen. Auch ihre Gemeinde, ihre presbyterianische Gemeinde nicht. Wir sind dankbar für sie. Sie ist in einem christlichen Haus aufgewachsen. Und das ist, wir reden nicht schlecht über, was sie erlebt hat. Ich denke, sie haben mit gutem Gewissen das gemacht. Das werden wir nicht bestreiten. Aber wir müssen aus Gemeinde mit gutem Gewissen vor Gott machen, was er meint. Wenn Gott was befiehlt und wir verweigern, das zu machen, es ist ungehorsam. Für uns als Gemeinde, auch für jeder persönlich. Wenn ein Christ diesen ersten Glaubensschritt bewusst verweigert, laut der Schrift, ist es ungehorsam. Caroline hat, als wir uns getroffen haben, ich wusste nicht, dass sie mit Gießen, Übergießen getauft wurde. Sagt man Übergießen? Und wir getroffen haben und für Mitgliedschaft, das war mein erstes Mal, dass ich das erfahren habe. Und wir haben geredet und haben gesagt, oh, eigentlich würde dann vorstehen, also ich habe gefragt und ja, ich bin nicht mit der Untertauchung getauft, dann würde da vorstehen, unterzutauchen, taufen zu lassen durch Untertauchen. Und sie hat gesagt, sofort, ja, machen wir das. Aber er sagt, no, Moment mal, ich habe eigentlich selber die Bremse gemacht. Er sagt, nee, lass uns langsamer tun. Weil ich will nicht, dass Caroline nur macht das für die Gemeinde oder für mich. Und wir haben eine Woche das vertagt und wir haben dann uns wieder getroffen. Und ich habe die Stellen, einfach alle die Stellen, auch für die wir heute durchgemacht haben, gezeigt. Und ihr Herzenseinstellung war einfach so, das ist Gottes Wort. So steht's, dann soll ich das machen. Das heißt, vom Herzen wollten sie das machen. Nun, eine Frage haben manche vielleicht. Was sagt die Schrift dazu, wenn jemand unvollständig oder unbiblisch getauft wurde? Auch wenn es gut gemeint war. Und es gibt eine Stelle, ein Beispiel in der Schrift, wo das vorkommt. Und zwar in Apostelgeschichte 19. Das möchte ich kurz betrachten. Apostelgeschichte 19. Paulus ist in Ephesus. Er kommt hin und er begegnet 12 Männer. Wir wissen das, weil Vers 7 erklärte das. 12 Männer, die waren gottesfürchtig. Und er sprach Paulus zu denen, Entschuldigung, die Verse zuvor. Einige Jünger fanden, Vers 2, sprach er zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig würdet? Sie aber antwortete ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft worden? Er fragt sich wegen der Taufe. Sie aber erwiderten: Auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes mit einer Taufe der Buße getauft. Dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Jesus Christus. Sie waren schon getauft. Sie waren gläubig. Scheinbar auch vor Jesus gekommen ist. Sie waren Nachfolger von wofür Wahrheit, die sie hatten, die Offenbarung, die sie hatten von Johannes. Sie waren gläubig an Gott. Scheinbar hatten sie auch ewiges Leben. Es wird dir nicht in Frage gestellt. Aber sie waren nicht richtig getauft. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. So, hier hat Paulus zweimal getauft, wieder getauft, weil das nicht eine richtige Taufe war. Die Umstände mögen anders sein. Aber die Frage ist, wenn es unbiblische Taufe ist, wenn jemand nicht als Gläubiger getauft wurde, nicht wie Gott gesagt hat, mit untertauchen, dann wäre es auch biblisch gesehen dran, sich wieder taufen zu lassen. Ich habe eine kurze Geschichte von mir persönlich, bin fast fertig hier. Und ich habe sehr wenig in der Gemeinde davon erzählt, ich weiß nicht warum. Aber ich von meiner persönlichen Zeugnis. Ich bin auch im christlichen Haus aufgewachsen. Und bin habe ich als Kind mich eine Entscheidung für Jesus getroffen, habe gebetet. Ich war aber sehr jung, jünger als Carolina, und ich war nicht so, habe nicht so reif, das zu verstehen. Im Nachhinein habe ich das Evangelium nicht verstanden. Also verstanden zwar schon, ich habe schon es sagen können zu anderen, aber nicht vom Herzen angenommen. Und ich war dann in meinen Kindjahren bis zum Jugend, ja, habe wirklich als Heuchler gelebt. Habe äußerlich, alle dachten, ich war Christ. Ich war ziemlich gut, okay? Ein guter Schauspieler. Und habe das so vor, es ist wirklich furchtbar, wenn man es sagen kann. Okay, schäme mich darüber, aber es ist so. Ich war wirklich beeindruckend für vielen, okay? Augendienerei. Aber ich war nicht gerettet. Als ich 15 Jahre alt war, habe ich mich für Jesus entschieden. Mein 15. Geburtstag, 1994. Und da war es alles neu. Ich war eine neue Schöpfung. Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Und es war klar, ich wollte dem Herrn folgen. Jetzt war die Nachfolge dran. Aber ich, ach so, habe vergessen zu sagen, ich war schon als Kind dann getauft. Ich war vielleicht 6, 7 Jahre alt, habe mich taufen lassen in unserer Gemeinde. Dann sind wir weitergezogen in eine andere Gemeinde, bin jetzt zum Glauben, wirklich zum Glauben gekommen. Und dann die nächsten paar Jahre, also die ganzen Jahre, jeder dachte, okay, ja, ist gläubig. Und dann habe ich mich bekehrt und ich habe das nicht groß gemacht. Ich habe einfach bemerkt, eine riesige Änderung jetzt. Jetzt hat er ein neues Herz gehabt. Ne? Und als die Zeit verging, habe ich festgestellt, hey, das war die Bekehrung als 15-Jähriger. Die ganze Zeit war es ein Fassade. Und dann hat der Herr an mich gewirkt. Du warst nicht als Gläubiger getauft. Und ich habe damit gerungen. Einige Monate. Und ich habe dann mich bei meinem Pastor gemeldet und mit ihm geredet und gefragt, was meinst du? Und er hat mich nicht aufgedrungen, im Gegenteil, hat mich fast entmutigt, das zu machen. Er sagte, jeder denkt, dass du gläubig bist. Okay? Es ist nicht nötig, dass du das machst, aber wenn du nach deinem Gewissen, wenn Gott dich anspricht, dann würden wir dich natürlich nicht das verwehren. Und ich habe dann mich als 17- oder 18-Jähriger wurde ich wieder getauft. Als Gläubiger. Jetzt gehörte ich Jesus. Das war interessant. Es ist eine riesige Gemeinde. Es ist 800 Mitglieder. Und ich habe dann das gemacht, habe ein Zeugnis gegeben und war nicht zum Glauben gekommen. Ich habe in meinem Mund Jesus als Herrn bekannt. Und ich dachte, okay, ich mache das nur für mein Gewissen. Ne? Gleich nach dem Gottesdienst kam ein Mann auf mich zu, der mein Jungscharleiter war. Hat mir die Hand gedrückt, er sagte, jetzt weiß ich, was damals los war. Du warst nicht gerettet diesen Jahren. Und ich habe immer überlegt, war er nicht durch? So gut war ich nicht. Okay. Er hat durchgedrückt. Irgendwas stimmt nicht bei ihm. So ist die Frage, warum ist die Taufe wichtig? Ich wollte doch, Entschuldigung, das ist doof, wenn der Prediger sagt, es war fertig und sage was. Warum ist die Taufe dann wichtig? Hier ist ein wichtiger Punkt. Warum war es wichtig, das zu machen? Gut, ist der Befehl von Gott. Aber zweitens, Glaubenstaufe predigt, durch Untertauchen predigt das Evangelium. Geschwister, ist es hier keine Tradition, die wir einfach etwas abhaken, damit es gut ist. Okay? Sondern wir predigen durch das Evangelium. Die Wahrheit wird dargestellt. Kolosser 2 sagt, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auferweckt durch den Glauben. Wie kann man das veranschaulich machen? Ich habe ein Bild gefunden von einem unserer Kinder, der sich begraben hatte im Strand, im Sand. Okay? Aber bis zu dem Hals. Okay. Sieht ziemlich komisch aus. Das ist schon veranschaulich ein bisschen, aber nicht ganz. Aber mit Wassertaufe, man geht unter Wasser, begraben, wieder auferweckt zu neuem Leben. Ein veranschaulicht das Evangelium. Wollten wir als Gemeinde das Evangelium nicht klar darstellen? Oder wollten wir das durch unseren eigenen Weg, den Bequemlichkeitsweg, weniger Aufwand, das Evangelium weniger klar machen? Wir machen auch dadurch, durch die Taufe, durch Untertauchen, machen es klar, wem Jesus gehört und wem noch nicht. Das heißt, die Taufe, es kostet schon was. Also Caroline hat schon überlegt, ich werde ganz nass werden. Das ist schon eine Überlegung. Aber das hat sie gerne gemacht. Ich habe ein Beispiel von einem, habe die Zeit, das nichts vorzulesen, aber von zwei, einer Älteren und ihrem Sohn, die sich taufen lassen haben. In Bangladesch, glaube ich, oder so. Das ist nicht ein Bild von denen, aber ähnliches Bild. Und dadurch wurden sie fast beinahe tot geschlagen, weil sie die Glaubenstaufe auf sich genommen hatten. War das so nötig? Müssten sie das machen? Sie kommen eh in den Himmel. Das war ihnen wichtig, als Zeugnis für die sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich gehöre Jesus Christus. Und durch die Taufe sind wir unseren Mitgläubigen gegenüber auch Verantwortung, denn wir haben uns öffentlich als Nachfolger Jesus bekannt. Ich möchte fragen, wollen wir als Gemeinde das Evangelium unscharf machen oder klar machen? Vielleicht bist du in der Lage wie Caroline. Hast du nicht dich taufen lassen, wie das Schrift sagt. Gott hat in Liebe diesen Befehl gegeben. Diese Worte sind nicht irgendwie etwas, uns schwer zu machen, sondern Gott weiß, dass wir das brauchen. Er fordert von uns diese Entscheidung. Ist es möglich, dass wir, wenn wir nicht bereit sind, diesem Glaubenswandel so anzufangen, den Glaubensschritt zu nehmen, wie Jesus sagt, wenn wir dem Herrn gehören, dass wir auch einen Segen verpassen, dass wir nicht bereit sind, ihm zu gehorchen und diesen Befehl ernst zu nehmen? Ich möchte uns ermutigen, euch ermutigen, ringe mit der Wahrheit. Der Heilige Geist spricht mit einer Stimme, auch in Bezug auf diesem Thema Taufe. Der Heilige Geist wird das Evangelium immer klar predigen und darstellen. Unser Ziel als Gemeinde ist, beste Evangelisation ist die Taufe. Und das ist Gemeinde, wird das erleben. Und das ist etwas, das normal so sein soll in der Gemeinde Jesu. Taufgottesdienste haben. Immer wieder, dass Menschen für Jesus entscheiden. Lass uns beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du in den Tod gegangen bist, dass du begraben wurdest 3 Tage in der Erde und wieder auferstanden für uns. Wir danken dir, dass du unser Vorbild bist, dass du dich taufen lassen hast und dass wir in der Nachfolge auch entscheiden, dir nachzufolgen und die Taufe zu machen. Ich danke dir, Herr, dass dein Wort so klar ist. Danke, dass dein Geist in jedem Herzen wirkt und spricht heute. Herr, du hast versprochen, dein Wort kommt nie leer zurück. Lass es wirksam sein in jedem Herzen heute sein. Ich bete für die, die schon getauft sind, die dir schon nachfolgen. O Herr, lass uns das ernst nehmen, die Nachfolge. Dass wir nicht hier sitzen und sagen, nee, hab schon gemacht. Nein, dass wir bereit sind, im Glauben und Gehorsam weiterzuleben. Auch weil wir diesen ersten Glaubensschritt genommen haben. Ich bete für meine lieben Geschwister, die noch nicht diesen Glaubensschritt genommen haben. Dass du in deiner sanften Art und Weise jeden ansprichst. Dass du deinen Weg kennenlässt. Und dass sie die Freude und Segen erfahren können, dir zu folgen. Diesem Glaubensschritt zu nehmen. Oh Herr, danke für deine Gnade, die das wirkt in unserem Herzen, das Wollen und das Tun von deinem Wohlgefallen und lass uns dir wohlgefällig sein. Amen.